Die vier Kerzen, sie brennen und mit dieser wunderbaren Musikeinlage, diesem wunderbaren Chorgesang, da bekommt man wirklich dieses schöne, warme Weihnachtsgefühl. Ja, die Adventszeit, sie ist diese Zeit des Erwartens. Und man kann eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, erwarten kann man nur das, was ja eigentlich zuerst angekündigt wird. Und sonst wäre es eine Überraschung. Und was uns in den letzten drei Sonntagen vielleicht aufgefallen ist, in dieser wunderbaren Reihe, die wir durchführen können, da haben Maria, Simeon oder die Weisen, Herodes, all die haben eine Ankündigung, sie haben eine Verheißung erhalten und gleich darauf die Erfüllung darauf. Und heute wollen wir uns eine Perspektive einnehmen, die vielleicht die der unseren Situation ein bisschen näher ähnelt. Denn wir erleben das vielleicht ein bisschen weniger. Eine Verheißung, dass etwas passieren wird. Die Verheißung, auf das wir ja schauen, über 2000 Jahre alt und sie ist immer noch nicht in die Vollendung gekommen. Und genau deshalb begeben wir uns heute 700 Jahre vor die Geburt Christi. Und wir schauen uns eine der bekanntesten und beliebtesten Verse für diese Adventszeit an, eine so beliebt, dass wir das jetzt zum dritten Mal im aufeinanderfolgenden Jahr hier in der FEG anschauen dürfen. Und so lasst uns jetzt gemeinsam auf Jesaja 9 die Verse 1 bis 9 hören. Jesaja 9, die ersten 9 Verse. Und in einigen Übersetzungen beginnt es auch schon ab der letzten Strophe, Vers von Kapitel 8. Wir hören auf Gottes lebendige Wort. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali erniedrigt, wird er es danach zu Ehren bringen, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan, das Galiläa der Nationen. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die im finsteren Land wohnen, scheint es hell. Du vermehrst das Volk, du machst seine Freude groß. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie zur Zeit Midians. Denn alle Rüstung derer, die sich mit Ungestüm rüsten, und die blutigen Kleider werden verbrannt und im Feuer verzehrt werden. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderbarer, Ratgeber, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Damit seine Herrschaft groß wird und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Königreich kein Ende hat. Damit er es richte und aufrichtet und festigt mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das wird der Eifer des Herrn Zebaut tun. Genau, heute wollen wir uns genau das anschauen, wie Gott sein Licht, dieses Licht in einer unerwarteten Art und Weise durch diesen göttlichen Sohn gibt, das 700 Jahre vor der Ankunft Christi verheißen worden ist. Und wir wollen uns zuerst anschauen, wie Gott durch dieses Unerwartete handelt. Für Jesaja und seine Hörer mussten das wahrscheinlich sehr erstaunliche Worte gewesen sein, als Gott sagt, ja, wie er Gott in der ersten Zeit das Land Zebulon und Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen. Jenseits des Jordans, das Gebiet der Heiden. Denn Jesaja und die Hörer, die denken sich sicherlich, wenn Gott etwas Großes vollbringt, dann wohl durch die heilige Hauptstadt Jerusalem. Das Epizentrum aller religiösen und politischen Entscheidungen im damaligen Südreich. Doch stattdessen wählt er einen Ort wie das Jura-Gebirge. Ja. Denn Zebulon und Naphtali, das sind zwei Stämme im Norden von Israels, grenzt am Großreich Assyrien an, eine somit eher multikulturelle Ortschaft. Und es hat auch hier das Gebiet der Heiden genannt. Und es ist aus diesem kleinen Dorf, so klein, dass wenn wir uns an Johannes 1 erinnern, als Philippus zu Nathanael kam und ihm berichtet, ja, Nathanael, ich habe diesen wunderbaren Lehrer, diesen großen Lehrer aus Nazareth gefunden, da antwortete Nathanael ihm, ja, was soll denn Gutes aus Nazareth kommen? Ja, eine Stadt, eine Ortschaft im Gebiet von diesem Zebulon. Und wenn wir erwarten, dass Gott kommen würde, wenn Gott heute kommen würde, besonders wir hier mitten in der Hauptstadt von Bern, dann würden wir uns vorstellen, sicherlich in einem Privatzimmer im Inselspital, umgeben von allen 7 Bundesräten. Doch stattdessen kommt Gott nicht in eine Mittelklassenfamilie, sondern eine arme Familie. Nicht umgeben von Menschen mit Status, sondern mit der sozialen unteren Schicht und mit Schafhirten. Und genau das liebt Gott zu tun, dass durch das Kleine, durch das Unerwartete Großes zu vollbringen. In dieser unscheinbaren Krippe, irgendwo in Bethlehem, kam wohl die einflussreichste Person dieser Welt. Und das bedeutet auch, Gott, er sieht nicht das, was wir sehen. Er handelt nicht nach den Prinzipien, die die Welt handeln würde. Diese wunderbare Stelle im 1. Korintherbrief, in der Paulus schreibt, denn Gott, er sah es recht, dass dieses Törichte, Jesus Christus als Gekreuzigten, das zu gebrauchen, um die Starken zu beschämen, die Torheit der Welt, um die Weisheit der Welt zu zerschlagen. Denn die Welt, sie sieht nicht wirklich das, was großartig ist, sondern sie sieht nur das, was wirklich gerade vor Augen ist. Und wir Berner, auch wenn wir diesen Titel als eher gemäßigte, ruhige Menschen haben, auch wir kennen diesen Drang, diesen Wunsch, das Glitzernde präsentieren zu müssen, in der unser Wert davon abhängt, ja, einfach die richtigen Menschen zu kennen, die richtige Ausbildung zu haben, die richtigen Diplome an der Wand aufhängen zu können. Aber genau da saß Gott recht, die falschen Dinge, das Große zu vollbringen. Jesus, der als Handwerker aufarbeitete, später umgeben nicht von bekannten Rabbis und Lehrern, sondern von einfachen Fischern, von Zolleintreibern. Und das heißt, Gott liebt es auch, genau seine Kraft und sein Wirken in genau denen Orten in deinem Leben hineinzubringen, in denen du es vielleicht am wenigsten erwartest. Und genau das heißt auch, sei nicht verzagt, wenn dein Leben und Tätigkeit nach dem Standard der Welt vielleicht nicht nach diesem Großen und Glitzernden aussieht, Denn er liebt eben genau das, das Kleine zu gebrauchen, um Großes zu vollwirken. Und vielleicht sieht niemand, wie treu du deine Kinder erziehst, wie du deine Arbeit ehrlich tust, auch wenn wirklich gerade niemand zuschaust, oder wie du einer anderen Person hilfst, für sie Fürbitte bittest. Aber Gott, er sieht das und genau durch diesen kleinen Dingen, da baut er sein Reich. Und das Zweite, das uns dabei auffällt, wenn wir uns diesen Text anschauen, ist, dass das Land Zebulon und Naphtali, das ist von dieser Finsternis bedeckt. Und genau in diese Finsternis, genau da kommt Licht hinein. Und wir wollen uns anschauen, wieso ist da eine Finsternis? Der König aus dem Südreich Juda, in der wir uns gerade befinden, er erhielt die Zusage von Gott, dass Gott ihm vor seinen Feinden bewahren wird. Es gab gerade Krieg, das Nordreich Israel mit Syrien verband sich und wollte den König Ahas absetzen, einen Marionettenkönig installieren. Und genau in dieser Zeit, da kommt die Zusage, ich werde dich von deinen Feinden befreien. Und Gott lädt ihn sogar dazu ein, hey, hol dir ein Zeichen von mir. Doch statt eben auf Gottes Zusage zu bauen, da macht er das, was wir Menschen gerne machen. Wir festigen unsere Sicherheit auf das, was wir sehen können. Und so macht König Ahas diesen Pakt mit Assyrien, dem mächtigsten Reich der damaligen Zeit, damit dieser ihn von seinen Feinden befreien sollte. Und es ist genau dieses Muster, das sich durch diese ganze biblische Geschichte zieht. Nämlich der Mensch, der Gott misstraut, dass Gott es vollbringen werde, dass Gott es auch wirklich gut meint. Wir sehen das in den ersten Büchern der Bibel, in dem Adam Eva glaubte, dass Gott ihnen etwas vorenthalte, das ihnen eigentlich Gutes bringen sollte. Und sie griffen zum Baum. Oder David, der meinte, dass Gottes Wege sie genügten nicht und nahm sich stattdessen Bathseba. Oder eben Ahas, der Gottes Schutz nicht vertraute und sich lieber dem wandte, das vor Augen ist, nämlich Assyrien. Und diese ganze Linie, nun wir sehen, das ist nicht ohne Grund, weshalb Gott die Gebote gibt, indem er das Gute für uns möchte. Denn am Ende, was passiert, als König Ahas sich mit Assyrien verbunden hat? Nun, das vermeintliche Heil Assyrien selbst wurde zum Unterdrücker. Das große Assyrien, statt nur das Nordreich zu verschlingen, er unterjochte somit auch das Südreich Juda, genau das Assyrien, nachdem Juda die Hilfe gesucht hat. Aber hier kommt dieses Erstaunliche, die Finsternis, die sich durchzieht, sie ist nicht alleine, denn inmitten dieser Dunkelheit sagt Gott nicht, ja, jetzt seht ihr, was ihr davon habt, sondern er sagt, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Während sich durch die Geschichte dieser rote Faden des Misstrauens zieht, da läuft die Parallele, der stärkere Faden Gottes, nämlich Gott, der treu ist. Und wir sehen hier, in all diesen Punkten, wo der Mensch Gott misstraut, indem er dachte, Gott ist nicht vertrauenswürdig, dort ging Gott dem Menschen nach. Nach dem Sündenfall, wo er den ersten Retter verheißen hat. Oder nach Davids Versagen, in dem seine Zusage bestehen blieb, doch ein Nachkommen von dir, er wird diesen Thron besteigen und Frieden bringen. Und ja, selbst zur Zeit von Ahas, mitten in der Ablehnung, da kündigt Gott das Kommen des Königs auf eben diesen Thron Davids an, dessen Friede nie enden wird. Es ist diese Linie, die sich durch diese ganze Menschheitsgeschichte durchzieht, wie eine Schnur, das das Ganze einbindet. Und genau da sehen wir, manchmal benutzt Gott gerade die Dinge in unserem Leben, auf der wir unsere Sicherheit bauen. Um uns erkennen zu lassen, dass wir in Wahrheit eigentlich unter dem Joch dieser Dinge stehen. Dass die Sicherheit, auf der wir aufbauen, gar nicht so ein sicheres Fundament ist. Und wo in deinem Leben baust du auf, vielleicht gerade etwas auf, das dir diese Sicherheit geben soll, aber eigentlich in Wahrheit dich im Griff hat? Ist es vielleicht dein Bankkonto, deine Arbeitsleistung oder auch dein Ruf? Und was passiert, wenn das mal ins Wanken gerät? Denn Gott lässt manchmal eben gerade zu, dass es ins Wanken gerät. Nicht um dich zu zerstören, sondern um dich dort zu beschämen, dich nicht dort zu beschämen, sondern um dich genau dort zurückzugewinnen. Damit eben du neu entdeckst, deine wahre Sicherheit, die liegt eben nicht in dem, was du festhältst, sondern sie liegt in dem, dass der treue Gott dich mit seiner starken Hand dir nachgeht und festhält. Und nun dieses Licht, das in dieser Dunkelheit verheißen wird, es wird dann noch ein bisschen spezifiziert. Und wir kommen zum dritten Punkt. Jesaja sieht ein Kind, das ein Friedensreich aufbauen wird. Heutzutage glauben viele Menschen, dass die Bibel ein Raster ist, mit moralischen Vorstellungen, wie man eigentlich handeln sollte. Prinzipien, nach denen wir uns orientieren können. Aber seien wir ehrlich, wenn es wirklich nur ein Buch der Prinzipien ist, dann hält sie wirklich auch nur so weit, bis die nächste große Krise kommt. Oder wie es in den Worten von Boxer Mike Tyson zu sagen, jeder hat einen Plan, bis er einen Schlag ins Gesicht bekommt. Und wenn dieses Christentum tatsächlich nur ein psychologisches Konzept ist, wie kann ein Konzept ein Joch zerbrechen? Oder wenn es nur ein Wort auf ein Stück Papyrus ist, wie rettet das uns vor Assyrien, vor unserem Assyrien? Nun, Jesaja sieht eben in diesem Text, wir vertrauen eben nicht einfach einem Wort, sondern wir vertrauen nämlich auf das Wort, nämlich das Wort, das im Anfang bei Gott war. Das Wort, in welchem das Leben ist, ja, das Wort, das Gott ist. Das heißt, wir vertrauen in eine Person, wenn wir es in den Worten Johannes 1 wiedergeben. Und das ist der große Unterschied. Ein Wort, das ist abwesend. Eine Person hingegen hat ein Ziel, es ist aktiv. Und diese Person, die hier verheißen wird, das Kind, das verheißen ist, ist nicht eine normale Person, eine Person, die einfach geboren wird, sondern ein göttliches Kind, dem die Titel wie starker Gott, ewig Vater zugeschrieben wird und auch den Titel Friedefürst. Das heißt, der ein Königreich des Friedens aufbauen wird. Und das Wort Friede, nun, das tut eigentlich dem hebräischen Wort Shalom gar nicht so gerecht, denn der Shalom umfasst eine ganzheitliche Harmonie, ein Wohlergehen, das nicht nur ein Friede zwischen Kriegszeiten umfasst, sondern der Shalom umfasst das Wohlergehen mit Gott, mit der Schöpfung, mit der Gesellschaft und mit sich selbst. Es ist die von Gott durchdachte Ordnung, in der Dinge gedeihen, in der Sicherheit, Ruhe und Harmonie herrscht, wie man es eigentlich nur in den Endszenen von so Fantasy-Filmen kennt. Ja, wenn alles grün wird und, der Protagonist sich am Wasser, am Ufer setzt und das Wasser so hinplätschern hört. Und dieser Wunsch nach diesem ganzheitlichen Frieden, diesem Weltfrieden, ja, das ist ein tiefes, tief christlich-jüdisches Erbe. Denn damals wurde genau dieser Frieden als eine Zeit einfach angesehen, die einfach ist zwischen zwei Kriegszeiten. Doch dass der Frieden der Status quo sein sollte, nach dem sehnen wir uns. Wir merken das, besonders in finsteren Zeiten. Und wir sehen das zum Beispiel besonders eindrücklich in der Geschichte von der Weihnachtswaffenruhe im Ersten Weltkrieg in 1914. Wochenlang waren erbitterte Kämpfe zwischen den Fronten, in den Schützengräben, zwischen den Deutschen und den Briten. Und plötzlich, in genau dieser Zeit, in der Weihnachtszeit, da gab es plötzlich eine spontane Waffenruhe. Eine Zeit, in der erbitternde Feinde, die Deutschen und die Briten, aufeinander sogar zukamen. Wie Tagebucheinträge unglaublich berichten, wie sie gemeinsam Weihnachtslieder sangen, wie sie sogar Geschenke austauschten und ja, sogar an einzelnen Orten sogar ein bisschen Fußball miteinander spielten, wenn auch nicht mit Toren und Schiedsrichtern. Aber genau solche Momente, da sehen wir, wie was unser Herz wirklich begehrt, ein Friede. Und dieser Friede kommt von diesem Friedefürst. Und dieser Friedefürst, das ist das Merkmal von diesem Friedefürsten und seinem Reich, ist erstaunlicherweise nicht ein Friede, der, wie wir normalerweise erwarten würden, ein Friede durch Krieg oder noch einer größeren Heermacht oder größeren Abschreckung, sondern indem er zuerst unser tiefstes Inneres verändert, indem er unser Herz verändert, indem er die Schmerzen und Schuld auf sich nahm. Denn Jesaja, er sah später im Kapitel 53 genau die Art und Weise, wie der Friedefürst diesen Frieden auf die Welt bringen wird. Er schreibt: Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ja, deine Krankheiten und Schmerzen, sie sind getragen, indem sie eben nicht mehr das letzte Wort über dich ist, indem sie nicht mehr dich definiert. Und auch die Schmerzen, die du anderen zugefügt hast, deine Schuld, sie wurde von ihm getragen, damit er deine Beziehung zu Gott wiederherstellen kann. Und Jesus heilte genau die Menschen, um zu zeigen, dass sein Ziel ist, eines Tages auch diesen Frieden im Leib wiederherzustellen. Er überwindet die Feindschaft zwischen den Juden und den Heiden, zwischen Freunden und Feinden, indem er als Friedefürst für die ganze Welt gekommen ist. Der Löwe aus Juda, er ist als Lamm Gottes für die Welt gekommen, um zu zeigen, die ganze Schöpfung. Er ist gekommen, um diesen ganzheitlichen Shalom eines Tages zu erfüllen, in der Gott seine Friedensherrschaft etablieren wird und der nicht nur, wir sehen nicht nur Schwerter, sondern jeder Kampfstiefel, jede Rüstung, sogar jede Kleidung, die vom Blut getränkt ist, verbrannt werden und nicht mehr sein werden. Und vielleicht sehnst du dich genau jetzt auch nach Frieden in deinem Körper oder auch in deiner Familie oder Verwandtschaft. Vielleicht besonders in dieser Weihnachtszeit, wo man die Leute treffen kann. Und vielleicht fühlst du dich eben genau wie in einem Schützengraben. erschöpft vom Leben, von Kämpfen, die nie aufhören. Genau da ist die weihnachtliche Nachricht. Da ist einer eben gekommen, der nicht weit weg bleibt, der nicht in einem Konzept, in einer Idee bleibt, sondern einer, der mitten unter uns in diese Arena, in diese Welt gekommen ist, um dein zerrissenes Herz, um deinen rastlosen Kopf zur Ruhe zu bringen. Mit Gott, mit den anderen und auch mit dir. Und das ist der Shalom, den nur er wirklich bringen kann. Nun zuletzt, wir haben gesehen, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und in dieser Weihnachtszeit, da wissen wir, Geschenke, die haben ein bisschen so etwas auf sich. Denn Geschenke, die sagen ja auch in einer gewissen Weise auch immer etwas über die andere Person aus. Ja. Wenn ich zum Weihnachten ein Diätbuch und einen Trainingsplan erhalten würde, ja, ich würde auch ein bisschen schmunzeln. Und nun zum Glück ist nicht jedes Geschenk gerade so passiv-aggressiv, aber oder vielleicht brauchen wir doch manchmal genau eben diese Arten von Geschenken, die vielleicht doch eben ein bisschen passiv-aggressiv sind, denn es offenbart etwas viel mehr über uns, als wir es vielleicht gerne hätten. Es ist wie wenn dein Gegenüber etwas in den Zähnen hat. Ja, es fällt schwer, dieser Person das aufmerksam zu machen, aber es braucht manchmal diesen Rat, diese Wahrheit, um die Person davon zu befreien. Und genau so verhält es sich auch mit dem Sohn Gottes, der uns geschenkt wurde. Denn der Sohn Gottes wurde eben uns geschenkt, genau weil wir ihn benötigen. Es sagt etwas über uns aus und in einer gewissen Weise ist es eben gerade auch ein bisschen demütigend. Denn es ist schwierig, in einer schwierigen finanziellen Situation sagen zu müssen, doch, ich komme gerade alleine nicht zurecht. Und wenn jemand dir plötzlich in diesem Moment Geld schenkt, es fällt nicht leicht, das anzunehmen. Und genau dieses Kind wurde uns geschenkt, weil Gott weiß, wir alleine, wir kommen damit nicht zurecht. Und genau deshalb, fällt es uns so schwer, echte Hilfe anzunehmen, weil genau das etwas von uns entlarvt, das wir lieber verborgen halten wollen. Und das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Ja, wieso versteckten Adam und Eva sich im Gebüsch, als sie vom Baum der Erkenntnis aßen? Weil sie wussten, irgendetwas stimmt nicht mit mir. Wieso ließ David seinen Freund hintendurch töten, um Bathseba zu haben? Weil er es eben nicht zulassen konnte, dass seine Schuld an dieses Licht gebracht wird. Ja, und wir machen das ständig. Wir schminken nicht nur unser Gesicht, sondern unser ganzes Leben schminken wir auf. Wir verbessern den Lebenslauf, wir zeigen uns gerne von der Schokoladenseite und geben uns gerne als den erfolgreichen, als den brillanten, liebenvollen, disziplinierte Person aus. Denn wirklich zuzugeben, dass wir vielleicht doch nicht so brillant sind, dass im Orchester vielleicht doch Musiker sind, die noch besser sind. Oder wenn ein Jobkandidat doch noch ein bisschen besser qualifiziert war und meine Stelle übernahm. Oder dass ich meine Kinder nicht so verletzungsfrei durchs Leben gebracht habe, wie ich es wollte. Ja, all das rührt unser Innerstes an. Es kratzt an genau an unsere Identität, weil wir halten das kaum aus. Aber genau deshalb ist dieser Sohn uns gegeben worden. Nicht nur als ein wunderschönes Geschenk, das uns ermutigen sollte, sondern in erster Linie, weil es uns demütig machen sollte. Denn er zeigt uns, du brauchst die Rettung. Und dass der Sohn auch bedingungslos gegeben ist, bedeutet auch, dass wir bedingungslos angenommen sind. Und in einer gewissen Weise ist auch das unerträglich. Ja, wenn wir zum Beispiel am Familienfest dieses unangenehme Gefühl kommt, dass wenn man plötzlich ein Geschenk bekommt von einer Verwandten, für die man selber kein Geschenk hat, dann hat man dieses unangenehme Gefühl. Ich schulde dieser Person etwas, das kann ja nicht. Ich muss es zurückzahlen. Und auch das ist die Gefahr im christlichen Leben, dass wir anfangen, Gott in dem Sinne die große Schuld, die er uns vergeben hat, zurückzahlen zu wollen. Aber das ist eben nicht das Evangelium, sondern Gott, er gab uns diesen Sohn bedingungslos. Und so lädt er uns ein, diesen anzunehmen, mit leeren Händen. Und genau deshalb, genau weil wir von dieser wunderbaren Botschaft erfasst wurden, dass dieses wunderbare Kind uns gegeben wurde, aus freien Stücken, genau deshalb werden wir auch bekräftigt, danach zu handeln. J.A. Packer formulierte das christliche Leben folgendermaßen. Die säkuläre Welt, sie versteht die Motivation von Christen nie wirklich. Wenn sie fragt, was Christen innerlich antreibt, kommt sie oft zu dem Schluss, dass der christliche Glaube aus eigennützigen Gründen gelebt wird. Man meint, Christen fürchten lediglich die Konsequenzen, keine Christen zu sein. Also Religion ist eine Art Feuerversicherung. Oder man unterstellt, sie suchten Hilfe und Unterstützung, um ihre eigenen Ziele besser erreichen zu können. Also Religion als eine Art Krücke. Oder man glaubt, der Glaube diene dazu, eine bestimmte soziale Identität aufrecht zu erhalten. Religion als Zeichen von Respektabilität. Doch aus dem Heilsplan Gottes, das heißt der Plan, der sich von 1. Mose bis zur Davidsverheißung, zu Jesaja bis hin zu Weihnachten und dann später in Erfüllung kommen wird, da wird vielmehr deutlich, die wahre Triebkraft eines authentischen christlichen Lebens ist und muss es immer sein, nicht die Hoffnung auf persönlichen Gewinn, sondern ein Herz der Dankbarkeit. Ja, denn die Heilsgeschichte Gottes, sie zeigt nicht in erster Linie eine Ermächtigung, um eben besser zu sein, sondern sie ist ein Spiegel von uns selbst, die zeigt, wie sehr wir in Not sind. Die zeigt, dass er vertrauenswürdig ist, dass seine Schritte bekannt sind und dass meine in die Finsternis landet. Und das anzuerkennen, das ist hart. Es entblößt. Und vielleicht spürst du genau da den Widerstand in dir. Denn wenn wir ehrlich sind, das Misstrauen kommt vielleicht nicht nur davon zu wissen, dass Gott für einen an der Seite stehen könnte, sondern das Schwierige ist manchmal zu wissen, dass dieser Gott auch eben genau ganz persönlich für mich da ist. Und manchmal, ja, durchzieht das eine lange Zeit, in der wir warten. Wie eine durchgehende Adventszeit ohne Weihnachten. Und es ist schwierig, warten zu müssen, im Wissen, dass das, was uns wirklich Erfüllung gibt, noch aussteht. Dass man auf seine Worte verlässt, besonders in Zeiten, wo man sich wirklich niedergeschlagen fühlt. Und auch für Jesaja war es wahrscheinlich genau diese Schwierigkeit, denn in seinem Leben kam diese Verheißung noch nicht in Erfüllung. Doch wie wissen wir, dass das alles trotzdem, dass die Wartenszeit, in der wir jetzt sind, auch wirklich einmal in Vollendung führen wird? Und was machen wir, wenn wir ein Versprechen abgeben, das rechtlich bindlich sein sollte. Wir unterschreiben es mit unserem Namen. Genau deshalb endet Jesaja auch mit einem Versprechen: Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Das heißt im Hebräischen, dort steht: Der Eifer Jahwes Zebaots wird dies tun. Gott selbst steht mit seinem Namen dafür ein. Und genau das, auf das schaut Jesaja hin, schauen wir hin, wenn wir jetzt in Richtung Weihnachten gehen. Ein Gott, der trotz unseres Misstrauens treu an unserer Seite steht, von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten. Durch das Unerwartete handelt, durch das Kleine die großen Dinge vollbringt. Und sein göttlicher Sohn ist uns gegeben, damit wir mit ihm und der Welt versöhnt werden, damit wirklich sein Friedensreich, sein Shalom in jeden Ecken der Welt Halt finden wird. Und all das, ja, all das steht in der kompletten Vollendung noch aus, aber es wird erfüllt. Und dieses Versprechen unterschreibt er mit seinem Namen, Yahweh. Lass uns gemeinsam beten. Ja, wunderbarer Gott, wunderbarer Friedefürst, ewig Vater. Du bist ein Gott, der zu uns kam, Immanuel, der Gott, der nicht sich es zu schade war, Mensch zu werden und genau durch das Kleine, durch das Zerbrechliche zu handeln, um die Weisheit der Welt zur Torheit zu machen. Und Herr, du siehst, wie wir im Leben auch danach gerichtet sind, nach das Glitzernde, das Große, das Wunderbare zu streben und dass unsere Augen vielleicht für die Vernachlässigten manchmal ein bisschen in den Hinterkopf gerät. Und Herr, wir wollen dich bitten, besonders in dieser wunderbaren Jahreszeit, dass wir wieder erneut erfasst werden von deiner wunderbaren Treue, die sich durch diese Menschheitsgeschichte hindurchzieht, dass deine Verheißungen, dass das, was noch aussteht, tatsächlich Vollendung führen wird. Und Herr, so bitten wir dich, komm du mit uns in genau den finsteren Orten, wo wir gerade leiden, wo wir Dinge verborgen halten wollen, um es aufzudecken und mit deiner sanften Hand zu heilen. Amen.